Urbanisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das sind drei Megatrends, die die Entwicklung von Out-of-Home-Medien seit Jahren massiv beeinflussen. Themen, auch im Mission Statement des FAW-Präsidenten Alexander Stotz, anlässlich der ordentlichen Mitgliederversammlung des Fachverbands Außenwerbung am 4.7. in Heidelberg. Von einer Reise durch die Technologiezentren Asiens zurück, wollen wir mit ihm nun darüber reden, wie die Perspektive des letzten Massenmediums aussieht, das zugleich das modernste und nachhaltigste ist. Herzlich willkommen zum Out-of-Home-Podcast, Alex.
Ja, hallo Kai. Freut mich, dass wir heute die Möglichkeit mal haben.
Alex, die Megatrends setzen den Rahmen für die Perspektive unserer Gattung. Die hast du auch auf deinem Mission Statement sehr deutlich artikuliert. Das sind doch alles Themen, die Wind unter die Flügel der Außenwerbung sind, oder?
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen und ist natürlich auch sehr erfreulich aus unserer Perspektive. Ja, die helfen uns quasi bei unserer Mission, die wir haben, nämlich bestmöglich für unsere Kunden ihre Zielgruppen zu erreichen. Und wir schwimmen da ein Stück weit auf den verschiedenen Wellen mit, beziehungsweise versuchen die für uns zu nutzen. Auf der einen Seite die Urbanisierung, ja, ein Trend, den wir ja seit vielen Jahrzehnten oder auch schon länger sehen. Früher sprach man von der Landflucht, ja, heute weniger, weil wir schon mehr als 50% der Menschen ja in den Städten haben, aber dennoch steigt und steigt eben die Mobilität und das ist ja unsere Währung, im letzten Jahr 13,5%. Und das ist natürlich großartig. Da können wir jetzt nicht direkt was dafür, aber jetzt auch im Wettbewerb zu anderen Medien, wo Einschaltquoten, Abos und Zugriffszahlen eher zurückgehen, profitieren wir natürlich davon. Ja. Und Digitalisierung, Nachhaltigkeit, vielleicht noch zwei weitere große Megatrends, die wir ja auch immer wieder ansprechen, helfen uns eben auch. Gerade die Nachhaltigkeit, ein Riesenthema, wo Marketingentscheider, Medienentscheider auch mehr und mehr darauf achten, ja, wie sind Verbräuche in der Kommunikation, wie kann man damit umgehen? Und da wir eine sehr gute CO2-Bilanz haben, ist das auch was hilft. Ja, wobei ich jetzt nicht den Eindruck vermitteln will, wir leben von den Megatrends. Ja, wir tun auch als Branche natürlich wahnsinnig viel. Wir haben deutlich mehr als eine halbe Milliarde in den letzten Jahren in die Digitalisierung investiert und verschiedenste Wellen über die letzte Dekade gehabt, was Qualitätsverbesserungen angeht und so auch das Medium entsprechend da zu positionieren.
Positionieren ist, finde ich, ein super Stichwort, weil wir sehen natürlich auch, dass unsere Medien, du hast es gerade gesagt, durch Digitalisierung auch eine andere Rolle spielen in den Städten. Und wenn wir mal die Urbanisierung nehmen, was für eine Rolle spielen denn eigentlich so Out-of-Home-Medien aktuell? Du redest ja viel mit Kommunen, aber auch vielleicht perspektivisch im Rahmen dieser zum Beispiel intelligenten Städteprojekte oder sowas. Also diese berühmten Smart City Sachen, wo man sagt, da kann so ein Werbeträger in Anführungszeichen mehr sein als in Anführungszeichen nochmal nur Werbung. Da ist ja plötzlich viel mehr drin, ne?
Ja, auf der einen Seite sagt man plötzlich, auf der anderen Seite auch hier, wenn man zurückschaut, war es eigentlich immer so, dass in den alten Verträgen war schon angelegt, ja, vor 100 Jahren, dass die Bürgerinformation, also damals in Form von einer Amtsmitteilung, ja, die mussten die Außenwerber quasi mit plakatieren für die Städte, für die Vertragspartner, die hat dann ganz früher noch der Kleber vorgelesen für die Menschen, die nicht lesen konnten. Das ist ein bisschen, ne, wo das noch herkommt, die Zeitung der Straße, sagte man damals. Das ist dann ein Stück weit verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten und kommt jetzt durch die Digitalisierung der Branche zurück, ja, weil ich natürlich ein digitales Außenmedium ganz anders nutzen kann. Ja, wir sprechen von digitaler Kommunikationsinfrastruktur, die wir bauen, ja, als Bürgerinformationssystem für Städte, ja, und das ist natürlich was ich glaube, einfach in der Zusammenarbeit mit den Städten denen sehr entgegenkommt, weil die große Fragestellung ist ja, wie kann ich mit Bürgern und Bürgerinnen aktiv kommunizieren, und da kann die Branche in Echtzeit, ja, natürlich, ja, helfen.
Da wollen wir nachher nochmal in Ruhe drüber reden. Erstmal interessiert mich aber, wir haben gerade über Technologie kurz geredet. Du warst ja eine ganze Zeit in Asien unterwegs und hast dir so die technologischen Entwicklungen in Hongkong, glaube ich, Shenzhen, Shanghai und Tokio angeguckt. Was hast denn du gesehen und was können denn die Asiaten, was wir nicht können?
Puh.
Viel groß, viel groß und bunt und zacker.
Und laut,
Und
und
laut.
laut, ja, also ist verrückt. Also in Japan hast du dann Screens, die auch mit Ton funktionieren. Das ist was, was wir überhaupt nicht kennen, was wir, glaube ich, auch nicht wollen. Und ja, genau, die sind halt in Summe sehr groß, 3D. Das ist beeindruckend, wenn man da steht. Das kann man aber nicht auf Deutschland übertragen, weil wir einfach gar nicht die Architektur in den Städten haben, ja. Also, was so ein bisschen in die Richtung geht, ist vielleicht eine Skyline in Frankfurt. Aber ansonsten, wenn ich die Münchens, Düsseldorfs, Köln dieser Republik nehme, hat das einfach nichts mit einer asiatischen Mega-Metropole zu tun. Und von daher sind unsere Aufgabenstellungen auch andere. Und wie ich finde, nutzen wir die auch besser, ja. Also, wenn ich jetzt durch Tokio gehe oder Shanghai, dann erinnere ich ehrlicherweise da keine Kampagne, ja, weil es so viele unterschiedliche Screens gibt an einer Stelle. Ja, man kennt ja auch die Bilder Piccadilly Circle und vieles mehr. Das wirkt dann wie eine Allgemeinstelle, ja, und nicht so eine Kampagne, die man durch die Stadt verfolgt, ja. Und ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Standardisierung. Japan hat über 1000 Außenwerbeunternehmen, ja, das kriegst du natürlich auch schwer irgendwie standardisiert. Und das, was wir hier haben, so dass man eine Kampagne über eine Woche sieht, eine vernünftige Reichweite, ist mir da nicht aufgefallen. Ja, das so zum Thema Sichtbarkeit. Und ansonsten, ja, wenn wir jetzt den Weltkongress, auf dem wir ja gestartet sind, mal nehmen, wo wir uns ja mit der Branche weltweit beschäftigt haben, was ja interessant ist, dass man so weltweit als Branche auch zusammenkommt, dann muss man sagen, dass in meiner Wahrnehmung die großen Themen da waren auch Nachhaltigkeit, klar, programmatische Vermarktung und die Frage Content ja oder nein. Und in allen drei Dimensionen, man würde ja so denken, man muss immer, man guckt so in die Hose der Welt, ja, was ist da los? Gucken die alle zu uns. Also es ist eher, dass wir in den einzelnen Bereichen deutlich weiter sind und die Welt schaut, wie machen die das da in Deutschland?
Das heißt, von diesem ganzen tollen Technik-Innovationsklingel werden wir in Deutschland so viel gar nicht sehen die nächsten Jahre, oder?
Große Screens glaube ich nicht. Was eine interessante Technologie ist, ist das E-Ink, ja, was wir von den Readern kennen, was in der Vergangenheit vor allen Dingen eben in Schwarz-Weiß gibt. Das ist aus meiner Sicht erstmalig in der Farbqualität verfügbar, die gut ist. Es ist noch nicht in der Größe verfügbar, die für uns relevant ist. Investitionskosten noch zu hoch, aber das sind sicherlich alles Themen, die man lösen kann. Das ist eine Technologie, wo ich sage, da kann klassisches Plakat perspektivisch mal ausgetauscht werden und dann die Vorteile, nicht alle, aber viele Vorteile der Digitalisierung genießen. Ich kann mehrere Kunden zeigen in Echtzeit. Und das zu einem sehr, sehr niedrigen Energieverbrauch, weil ich eigentlich nur Energie brauche für den Motivwechsel. Das ist was, wo ich sage, ja, da müssen wir nach Japan, nach Taiwan gucken, wo das entwickelt wird. Alles andere, Thema Nachhaltigkeit, machen die sich jetzt auf den Weg, stromsparende Displays zu produzieren. Das haben wir vor 10 Jahren angefragt, konnte damals keiner, weil die alle gesagt haben, das ist ein Thema, das hat nur hier in Deutschland, mussten wir uns selber auf den Weg machen in die Entwicklung und haben, ich sag mal, Stromsparungen zwischen 30 und 50% in der Branche hinbekommen. In anderen Ländern fangen die jetzt an, klassische Leuchtsysteme durch LED-Leuchtsysteme zu ersetzen. Das haben die meisten Anbieter in Deutschland auch schon vor vielen Jahren gemacht. Also da brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wenn wir die programmatische Vermarktung anschauen, ist wahrscheinlich die erste programmatische Kampagne vor vielen Jahren in Deutschland gelaufen und auch dann hier weiterentwickelt worden. Hängt auch damit zusammen, dass Vermarkter Ja, wenn ich jetzt mal Deco nehme, eben international natürlich viel Erfahrung mitbringen. Wenn ich Ströer nehme, die ich sag mal, auch die Online-Vermarktung machen und dadurch schon, ich sag, sehr tief in dieser programmatischen Welt drin fahren, bevor man das für die Außenwerbung benutzt hat. Ja, profitieren wir, glaube ich, davon und man schaut einfach, wo steht Deutschland da.
Was mir immer auffällt, wenn ich im Ausland unterwegs bin, was wir besonders haben, und besonders heißt in dem Falle, hat es auch was mit Steuer zu tun, deren CEO ja du in Deutschland bist. Also wer es nicht wissen wollte, Alex ist auch CEO von Ströer Media Deutschland neben seiner Präsidentschaft in FAW. Ihr habt von Anfang an bei euren digitalen Medien auf Content gesetzt, der von Werbung flankiert wird. Wie gesagt, im Ausland sieht man das nur hin und wieder mal. In Deutschland sieht man es eigentlich sehr viel, Indoor und Outdoor. Also Content ist total relevant. Wie wichtig ist denn das aus deiner Sicht für unser Medium?
Da muss man sagen, das ist hier entstanden. Und da muss man sagen, das hat damals InfoScreen in München entwickelt. Ich glaube, der erste InfoScreen ist schon 30 Jahre her, wahrscheinlich auch weltweit als Pionier in dem Kontext, wo in anderen Metropolen der Welt das noch nicht vorgehalten wurde. Und das ist entstanden gemeinsam mit den Verkehrsbetrieben. Und da war, ich sag mal, der Punkt, dass die Verkehrsbetriebe gesagt haben, wir wollen nicht ausschließlich Werbung, wir wollen auch Inhalte, Fahrgastzufriedenheit sollte gefördert werden. Man sprach immer von der gefühlten Wartezeit, die verkürzt wurde. Und dadurch sind wir mit dem Thema Content überhaupt erst in Verbindung gebracht worden. Für die reine, ich sag mal, Werbewirkung ist das gar nicht so entscheidend, ja. Und deshalb würde ich auch differenzieren zwischen Medien, die in der Wartesituation sind, also U-Bahn-Station, ich warte, ja, und Medien, ich sag mal, an der Straße, die so eine Frequenzsituation haben. In der Wartesituation ist der Content ein entscheidender für den Vertragspartner, perspektivisch auch für die Stadt auf der Straße, ne, die Mehrwerte, die da entstehen, sprechen wir vielleicht noch drüber.
Genau.
Genau, und wir haben das, also gibt es ein schönes Beispiel, wir haben das in der U-Bahn am Anfang immer gemessen, um zu verstehen, hat das eine Wirkung. Ja, und da wurden so die sogenannten Zigarettentests gemacht, damals brauchte man noch in der U-Bahn, an den Infoscreens, wo Content lief, ja, waren überall die Zigarettenstummel auf dem Boden und da, wo in Anführungsstrichen nur Werbung lief, eben nicht. Ja, und das macht natürlich auch Sinn, ja, weil klar, man lässt sich da halt ein bisschen unterhalten. Ja, man kriegt vielleicht die neueste Nachricht oder wie ist das Wetter gleich? Das ist ja für mich, wenn ich dann gerade im ÖPNV unterwegs bin, durchaus relevant. Und ja, von daher ist, glaube ich, Content ein wichtiges ein Tool, perspektivisch auch in der Vermarktung, in der Beziehung zu den Städten. Und genau, das ist etwas, was eben auch auf der Konferenz sehr oft gefragt wurde, wie macht ihr das, wie geht ihr daran? Und man da eher auf Deutschland schaut.
Und tatsächlich ist meine Frage an der Stelle auch, wie wichtig ist er denn für die Städte? Das fand ich super interessant, dass du gesagt hast, eigentlich wurde es zusammen mit den Verkehrsbetrieben in München entwickelt. Wie ist denn das heutzutage? Ist der Content tatsächlich was, was die Städte aktiv anfragen und auch dann vielleicht aktiv als Gefäß nutzen für ihre eigene Kommunikation?
Das ist in der Entwicklung, weil wir ja mit der Digitalisierung der Straße im Grunde genommen gerade erst begonnen haben. Ja, das, was wir schon vor 30 Jahren in der U-Bahn angefangen haben mit Beamern, ja, und was sich jetzt über die Jahre dann in den Gebäuden, ich sage mal, mehr und mehr entwickelt hat, dann später durch LCD-Bildschirme, die heute überall stehen, das ist ja auf der Straße relativ neu noch. Und von daher ist das auch etwas, was sich bei den Städten jetzt entwickelt, nämlich die Frage, ich meine, die Frage besteht generell, wie kann ich mit meinen Bürgern kommunizieren? Ja, ist die Amtsmitteilung noch das richtige Format? Erreiche ich mit der Zeitung auch die jungen Zielgruppen? Ergänze ich das über meinen Twitter heute X-Account? Bin ich da vielleicht zu sehr in der Bubble? Denn erstmal ist die Zielgruppe alle in der Stadt. Ja? Also für eine klassische Bürger Information, Aufklärung, Warnung muss ich ja alle erreichen. Also, und da ist, glaube ich, das passende Medium natürlich unsere Außenmedienwerbeträger. Und wenn ich die digital habe, ja, für viele Sachen macht es ja keinen Sinn zu plakatieren, wenn ich eine Warnung habe. Wenn ich die aber digital habe, dann brauche ich als Stadt den Zugriff. Ja, und das können heute die Anbieter eben lösen. Ja, und so kann dann jedes Verwaltungsreferat quasi auf die Infrastruktur zugreifen. Ja, ich kann, keine Ahnung, Wahlhelfer suchen. Ich kann, wenn die Schule beginnt, Autofahrer darauf aufmerksam machen, ne, dass jetzt die in Köln, sagen wir, i-Dötzchen unterwegs sind. Ich kann auf den Marathon hinweisen. Wir haben jetzt in Hamburg gesehen, zur WM, da wurde quasi die erste Verkehrsleitung für wie EM-Gäste quasi über Außenmedien-Screens gezeigt. Genau. Und es wird ja auch die Infrastruktur schon für Dienste zur Verfügung gestellt. Also ich denke da an Warnungen, ja, über das Bundesamt für Bevölkerungsschutz sind die meisten Screens auf der Straße schon quasi connected. Ja, wir haben die Krisenzentren, die ja meist von den Feuerwehren organisiert werden, sind Zugang auf die Screens haben. Wir haben die Polizei, die zum Beispiel Suchmeldungen über die Screens rausgibt. Wir haben schon vor langem, also ich sag mal vor 5, 6 Jahren, den sogenannten Wiesenbarometer in München entwickelt. Ja, der sagt, wie voll ist die Wiesen? Ja, was ist der richtige Eingang? Wo steige ich aus in der U-Bahn? Aber eben auch, ich sag mal, sollte eine Lage da aufkommen, der dann eben entsprechend auch Warnungen, amtliche Warnungen, ja, und nicht das, was ich über Social Media bekomme, die also dann auch kuratiert sind, direkt an die Bevölkerung geben kann.
Du hast gerade was gesagt, was ich auch spannend finde, dass man die Möglichkeit hat, alle zu erreichen, die in so einer Stadt unterwegs sind. Und mir hat ein Ex-Bundespräsident mal gesagt, Out-of-Home ist das letzte Massenmedium, das alle Bevölkerungsschichten, Bildungsgrade und Ethnien erreicht. Also für ihn war das so das letzte demokratische Massenmedium, weil es tatsächlich eben überall alle erreicht, die mobil in der Stadt unterwegs sind. Ist sowas aus deiner Sicht gerechtfertigt oder überhöht man damit unser Medium?
Ja, also ich muss sagen, mit diesem, ne, das demokratische Medium, ne, also so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen. Da gehören sicherlich auch noch andere Faktoren dazu. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass man von jung bis alt, solange die Menschen mobil sind, sie halt erreicht, von links bis rechts, ja, ja, über alle Berufsgruppen hinweg. Und das Ganze ohne Barriere, Bezahlschranke, ohne dass man ein Endgerät braucht. Also von daher ja, das hat was von Massenmedium. Und genau, wenn ich dann noch, ich sag mal, sicherstelle, dass eben der Absender auch vertrauenswürdig ist, zum Beispiel eben die Kommune, ja, dann ist das eine wichtige Glaubwürdigkeit. Das hat man ja auch schon in Krisensituationen gesehen. Ich erinnere da an die Situation in München, wo dann eine große Verwirrung nach einem Anschlag war, was eigentlich jetzt die Situation in der Stadt ist. Ja, wenn ich dann eine Amtsmitteilung oder eine polizeiliche Meldung auf Screens habe, dann ist klar, das, was da steht, das gilt es zu befolgen und das ist natürlich wichtig. Und genau, das aus meiner Sicht, von daher Massenmedium ja, ob das jetzt das letzte demokratische Medium ist, da würde ich sagen, nein. Ja.
Hört sich zumindest ganz gut an. Was mir aufgefallen ist, nicht nur in letzter Zeit, sondern generell, Out-of-Home zeigt wahnsinnig viele Inhalte, die wichtig sind und jetzt gar nicht so mit klassischer Werbung oder nicht mal mit so ganz klassischem Content zu tun haben, sondern zum Beispiel was zu tun haben mit 75 Jahre Grundgesetz, wir feiern mit oder so Dinge wie, geht zu den Europawahlen, es ist wichtig, dass ihr euch beteiligt als Bürger. Und es ist eine ganze Menge und finde ich immer sehr eindrücklich, wenn es gut gemacht ist. Wie wichtig ist denn aus deiner Sicht sowas, was ja am Ende ein soziales Engagement ist, a der Bürger, dann irgendwelcher Institutionen, aber auch der Außenwerber, weil die sozusagen ja auch ihre Medien zur Verfügung stellen, damit so eine Kommunikation stattfinden kann, die am Ende was zu tun hat mit gesellschaftlichem Zusammenhang, ne?
Ja, nein, also da glaube ich, kann die Branche einen wichtigen Beitrag leisten und tut sie auch. Und wenn man jetzt, ich sage mal, das Thema Nachhaltigkeit sich anschaut, die 17 Ziele, ESG, dann ist man sehr schnell immer bei der Frage CO2 und wie ist das um die Umwelt bestellt. Aber es geht ja auch um Soziales. Ja? Und wenn ich sozialen Wandel umsetzen will, dann geht es natürlich auch um Informationen, dafür werben, ja, was sich denn sozial ändern muss. Und von daher, ja, die Screens werden genutzt für Kommunikation von NGOs, von Initiativen. ja, die jetzt in eine klassische Buchung nicht vornehmen können. Und wenn du jetzt zum Beispiel 75 Jahre Grundgesetz war eine Initiative, eine Brancheninitiative, wo gesagt wurde, Mensch, das Grundgesetz feiert, das sollten wir einmal inhaltlich auch beleuchten. Was ist das Grundgesetz eigentlich? Und ich sage mal, dazu informieren in einer Art und Weise, wie man Kinder erreicht. Ja, das machen wir dann zum Beispiel mit Partnern wie UNICEF. Ja, oder eben auch eine Kommunikation für Erwachsene. Und ja, dann, ich sag mal, damit einfach klar macht, ein Stück weit, in welchem Land leben wir eigentlich und was sind unsere Werte. Oder zu Europa, ja, nochmal aufklären, die Wahl findet statt, wofür ist Europa zuständig, geht doch wählen, das ist zutiefst demokratisch und übrigens jetzt auch mit 16 erlaubt, ja. Begleitet durch einen Motivwettbewerb in Schulen, ja, wo die Schulen quasi Motive erstellen zum Thema Wählen ab 16, ja, und die werden dann bundesweit gezeigt und ja, so glaube ich, klärt man auf und nutzt das Medium sinnvoll auch für soziale Themen.
Was seit Jahren plakatiert wird und so ganz klassisch in der Außenwerbung in Erscheinung tritt und teilweise ja von großen Städten bis hin in die kleinsten Dörfer, sind so soziale, gesundheitspolitische, karitative Kampagnen. Da geht es um Aufklärung, Juckt's im Schritt, kenne viele von der BZGA oder die Anti-AIDS-Kampagnen und sowas. Das sind ja teilweise unglaubliche Reichweiten und eigentlich, wenn immer man fragt, alle kennen diese Kampagnen. Wie wichtig ist denn sowas aus deiner Sicht? Das ist ja auch was, was so eine Gattung prägt und glaube ich auch nutzt, dass die Medien überall stehen. Von der, wie gesagt, vom Brandenburger Tor bis in den kleinsten Ort irgendwie im hinteren Schwarzwald, ne?
Absolut, ja. Und ich sag mal, das sind ja auch Aufklärungskampagnen gewesen oder bis heute Aufklärungskampagnen, zum Teil auch Spendenaufrufe. Und da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten für die Organisation, das zu tun. Und von daher, ja, ich halte das für sehr, sehr wichtig. Wenn man es digital macht, kann man auch ein bisschen individueller einsteigen. Ja, ich erinnere zum Beispiel an eine UNICEF-Kampagne, wo es um Kinderrechte geht, ja, wo ich sage, das ist der richtige Ansatz. Ja, wenn ich morgens quasi Kinderrechte zeige, ja, und der Vater mit seiner Tochter an der U-Bahn-Kante steht, ja, und dann quasi gleich beantworten muss, wie das jetzt ist mit Rasenmähen oder keine Ahnung was, ja, dann hat das finde ich eine schöne Dimension. Aber natürlich geht es auch um ganz generelle Sachen, ja, wie zum Beispiel die AIDS-Kampagne, die uns ja allen in den Köpfen ist und natürlich dann auch so die Bevölkerung entsprechend informiert.
Im Moment ist die digitale Außenwerbung so das Zugpferd für unsere Gattung. Aber auch die klassischen Plakatmedien wachsen seit Jahren ja teilweise sogar zweistellig, muss man deutlich sagen. Wo ist denn aus deiner Sicht künftig so der Platz für klassische Großflächen, CLPs, Säulen, Megalights angesichts der Digitalisierung?
Also du hast es, glaube ich, gerade in der Frage davor schon ein bisschen angesprochen. Also wenn ich jetzt, ne, in kleinere Städte gehe, in die Gemeinden gehe, dann ist da sicherlich Plakat für die Reichweite unabdingbar, ja, wenn ich so eine bundesweite Kampagne mir anschaue. Es ist für die Kultur ein sehr, sehr wichtiges Medium. Du hattest eben einen Bundespräsidenten zitiert. Ja. Ich denke jetzt an regierenden Bürgermeister in Hamburg, der mal sagte, eine Stadt ohne Plakat ist eine Stadt ohne Kultur. Ich glaube, da steckt viel dahinter, ja, weil das ist ja auch etwas, was die Branche, ich sag mal, meist sehr hoch rabattiert, wenn nicht sogar kostenlos, eben auch ausbringt, ja. Und von daher, ich sag mal, wenn ich dann noch das, was ich eben sagte, sah, es gibt eine Perspektive, auch für Plakat in die digitale Welt zu kommen, durch eine Technologie wie E-Ink, ja, dann wird es da möglicherweise in 5 oder 10 Jahren auch eine technologische Weiterentwicklung für die sehr guten Standorte geben. Aber ansonsten ist in den ganzen Bereichen, wo Digitalisierung sich nicht rechnet, hat ja ein hohes Invest, Plakat, das Top-Medium.
Top Medium ist ein gutes Stichwort, weil wir erleben ja eigentlich derzeit so eine Situation, in der Digitalisierung und klassische Außenwerbung noch mit zwei Währungslogiken durch Deutschland gehen. Wir haben einmal die Indoor-Währung. Wir haben dann, also für digital, wir haben eine Outdoor-Währung, die digital Out-of-Home plus klassisch Out-of-Home umfasst. Es gibt ja eine Menge Bestrebungen, reden wir, glaube ich, in der Branche seit 2 Jahren intensiv drüber, eine einheitliche Währung für diese Gattung zu schaffen. Wie wichtig ist denn sowas aus deiner Sicht, dass wir sagen, okay, wir erkennen praktisch, weil du hast gerade die kleinen Dörfer angesprochen und die großen Städte, dass wir wissen sozusagen, Kontakte sind Kontakte und sind über alle Außenwerbemedien hinweg gleich und liegen auf einer Währungslogik vor?
Ich glaube, das ist ein Prio 1-Projekt. Auch klar ist klar die Forderung natürlich von Kunden, die jetzt am liebsten medienübergreifend ja eine Währung haben hätten, nachvollziehbarerweise. Die Herausforderung kennt man, aber wir als Branche müssen natürlich schon mal branchenintern das sicherstellen, auch wenn es eine echte Herausforderung ist, weil es eben schon ganz unterschiedliche Themen sind. Ich sage mal, alle 10 Sekunden einen anderen Spot zu zeigen oder eben 10 Tage lang ein Motiv, dann, ne, gehört viel Forschung dahinter, um das auf einen Standard zu bringen. Auch die Frage Indoor, Outdoor, sind halt ganz unterschiedliche Nutzungssituationen. Aber ich sag mal, die Kooperation, die ja jetzt die, ich sag mal, Digitalverband Außenwerbung und klassischer Verband FAW eingegangen sind, ist ja genau das, ja, Ziel, eine einheitliche Währung für die Außenmedien zu erstellen. Und ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg.
Auf einem guten Weg sind wir eigentlich auch bei dem Thema Nachhaltigkeit. Out-of-Home ist ja das grünste aller Medien, was natürlich daran liegt, dass wir mit unseren Medien wahnsinnig viel Menschen erreichen. Also jede einzelne Werbebotschaft erreicht ja zigtausend Menschen ganz oft und viel mehr als mit diesen Individualmedien, Mobile, Radio, Fernsehen oder Print, wo man immer Empfangsgeräte braucht und die ja teilweise, wie sagt man so schön, im Wohnzimmer alleine sieht. Die Außenwerbung hat, du hast es vorhin schon gesagt, wahnsinnig viel getan, um stromsparender, effizienter und umweltfreundlicher zu werden. Was sind denn aus deiner Sicht so die nächsten Schritte, die die Gattung in Richtung Nachhaltigkeit gehen muss oder gehen wird?
Also wenn ich Nachhaltigkeit breiter fasse als das Thema Umwelt, dann ist es das, was ich eben gesagt habe, dass man einfach die Kommunikationsmöglichkeiten eben auch für sozialen Wandel nutzt, ja, und zur Verfügung stellt. Wir werden weiter dafür sorgen, dass man dass, ich sag mal, bei der Produktion der Werbeträger man effizienter wird, man CO2 weiter vermeidet. Ja, wir sind vor allen Dingen an dem Punkt Vermeidung am Arbeiten. Wir werden weiter, ich sag mal, sicherstellen, dass wir jede Möglichkeit, Strom einzusparen, auch nutzen. Sind aber, ist ja ganz wichtig, heute schon wahnsinnig energieeffizient. Ja, wenn man vor so einem Screen steht, denkt man ja, boah, der muss ja wahnsinnig viel Energie verbrauchen. Aber man muss ja sehen, das ist quasi Eingabe- und Ausgabemedium in einem. Ja, also da ist jetzt nicht wie bei Online eine Serverfarm, wie bei TV, ja, großes TV-Produktion dahinter oder eine große Druckerpresse, wie man es vielleicht bei Print hat. Ja, und dadurch sind wir am Ende, was ich sage mal, den Kontakt angeht, sehr effizient, was den CO2-Verbrauch angeht. Und genau, da wollen wir uns nicht drauf ausruhen. Ja, aber es ist ja schon mal wichtig, das auch quasi entsprechend zu positionieren. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Und wenn man jetzt überlegt, was passiert auf der anderen Seite, ja, wir sind ja nicht die einzige Branche, die überlegt, wie sie CO2 vermeiden kann, sondern das machen natürlich auch die Kunden und auch die Kommunen und auch die Ministerien, die ja alle buchen, ja, dann werden die am Anfang auch schauen, was kann ich in der Produktion machen, weil das ist wahrscheinlich am meisten zu holen. Aber im nächsten Schritt werden die auch in andere Bereiche gehen und sagen, Kommunikation ist ja auch ein Themenfeld, wo ich CO2 reduzieren kann. Und wenn ich dann eine Kampagne buchen kann, bei gleichem Preis und gleicher Leistung, die aber weniger, einen geringeren Footprint hat, ja, dann wird man möglicherweise sagen, das ist doch was, wo wir uns auch mal die Außenmedien anschauen müssen.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für die Kommunen, oder? Weil wer am Ende ein Pachtgeber ist, der hat ja ein Rieseninteresse, dass das, was in seinem, auf seiner Gemarkung, in seinem Gelände, in seiner Stadt stattfindet, auch was umweltfreundlich und nachhaltiges ist, oder?
Absolut. Also das siehst du auch inzwischen in den meisten Ausschreibungen, ja, dass darauf, ich sag mal, auch bei den Zuschlagskriterien Wert gelegt wird. Ja, das eine ist ja, wie sind so Zuschlagskriterien? In der Regel geht es darum, die Stadt sauber zu halten. Ja, so Bildplakatierung ist auch noch ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert, aber heute noch ein Thema. Das zweite große Thema ist, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel Bus- und Bahnhaltestellen. Dritte Thema ist, möglichst viele Abgaben für die Stadt zu generieren. Auch wichtig. Ja, aber jetzt ist eben auch zu Recht natürlich die Nachhaltigkeit wichtig. Also wie nachhaltig kann ich so eine Informationsplattform in der Stadt unterhalten? Da geht es dann um Grünstrom und vieles mehr, ja.
Ja, umso interessanter ist ja, dass einige Städte gekennzeichnet sind durch so konsumfeindliche Minderheiten, die sagen, wir wollen Bürgerbegehren anstrengen gegen die Außenwerbung. Eigentlich müssten doch solche Werbegegner, die ja tatsächlich oft die Klimagesichtspunkte da in den Ring werfen, die müssten doch eigentlich alles tun, damit Außenwerbung wächst und gedeiht als nachhaltigstes Medium, weil es eben für die Stadt, für die Gesellschaft total relevant ist. Eigentlich müsste man sagen, die müssen doch Applaus schreien, dass wir diese Medien da aufbauen.
Ja,
Ich sag ja.
würde man sich erhoffen, jetzt, glaube ich, dass, ne, da geht es ja um viele Themen. Das eine ist, ne, ist die Nachhaltigkeit. Ich glaube, da gibt es in der Tat nichts Besseres als die Außenwerbung. Den Gegnern, deshalb heißen die Initiativen ja auch werbefrei, denen geht es ja vor allen Dingen darum, dass sie nicht mit Werbebotschaften konfrontiert werden möchten. Und das ist ja, ich sag mal, eine gesellschaftsrelevante Frage. Ja, wie wollen wir eigentlich miteinander leben? Ja, also da, so weit möchte ich aber jetzt heute gar nicht gehen. Ja, so, aber die muss man an anderer Stelle beantworten. Ansonsten ist es, glaube ich, ein jahrhundertealtes Konzept. Ja, dass Städte, ich sag mal, aus einem alten Marktplatzgedanken ja entstanden sind, ja, wo Waren und Dienstleistungen ausgetauscht werden. Und die brauchen natürlich auch die Möglichkeit, kommuniziert zu werden. Ja, weil wenn ich Waren und Dienstleistungen nicht kommunizieren kann, dann werden natürlich Marktanteile ein Stück weit auch eingefroren. Neue Produkte, wie sollen die kommuniziert werden? Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, da gibt es andere Medien. Jetzt wissen wir aber, dass andere Medien halt in ihrer Reichweite Probleme haben. Die neuen alles in der Regel US-amerikanische Medien sind. Ja, das ist erstmal grundsätzlich in Ordnung. Aber die Frage ist, warum jetzt auf das eigene Medium in der Stadt zu verzichten, ja? Das, ich sag mal, von seiner Reichweite, von seiner Schnelligkeit, ja, was mitbringt, was eben andere Medien nicht haben, ja. So wichtig auch für die Kleinkunden, gerade wenn es digital wird, haben wir einen sehr hohen Anteil von Kleinkunden, weil die konnten sich vorher Plakate nicht leisten, ja. Sag mal, so eine Kampagne eine Woche, das kostet ja richtig Geld, aber wenn ich heute als Restaurant sagen kann, ich mache dienstags und donnerstags von, weiß nicht, von 10 bis 11, mache ich, sag mal, eine digitale Fläche, wo ich meinen Mittagstisch bewerbe. Ja, und wenn der ausgebucht ist, dann nehme ich die Werbung wieder runter. Ist das natürlich vom Budgetrahmen besser, als eine Plakatwand für 10 Tage belegen zu müssen. Das heißt, wir kriegen ganz neue Zielgruppen in das Medium rein, aber eben auch, ich sag mal, für die kleinen mittelständischen Unternehmen endlich ein Angebot, was effizient ist. Und dann noch kommt da hinzu, dass das, was wir eben gesagt haben, eben ich auch als Stadt jetzt eine Möglichkeit habe, mit den Menschen zu kommunizieren. Und von daher ist so ein, ja, ein Verbot aus meiner Sicht die absolut falsche Richtung. Ein Vorwurf ist ja auch immer, es ist immer mehr, ja, immer mehr Werbung in der Stadt. Da muss man sagen, das ist wirklich nicht richtig. Ja, also seitdem es aus meiner Sicht jetzt so diese Außenwerbemedien gibt, die wir so, ne, Litfaßsäule, Plakatwand, ich sag mal so seit 150 Jahren, ist es, ich sag mal, geht es, wird es immer weniger, ja, weil die einzelnen Flächen werden qualitativ besser, ja, aber das, was wir in den 20er Jahren hatten, wir haben dazu mal eine wissenschaftliche Ausarbeitung gemacht mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, was es in den 20er Jahren gibt. Damals sprach man ja auch von der Plakatpest, ja. So sind ja die heutigen Stadtmöblierer und Außenwerber entstanden, dass die Städte gesagt haben, ey, das sind zu viel, das muss irgendwie sortiert werden. Und die Branche hat dann angefangen, diese Stadtbilder zu sortieren, indem sie alles, was wild ist, und das machen wir heute noch jeden Tag. Ja, ich glaube, letztes Jahr allein in München 50.000 Bildplakate entfernt worden. Ja, und das wird dann quasi sortiert auf legale Flächen mit, ich sag mal, standardisierten Formaten. Also von daher, um es kurz zu fassen, es wird nicht mehr, sondern weniger. Das weniger wird qualitativer, effizienter nutzbar für kleine Kunden, für die Kommunen, für Initiativen, NGOs, wo ich sage, das jetzt alles irgendwie zu Twitter oder Facebook abzugeben, aus meiner Sicht die falsche Entwicklung.
Auch die Koalition hat sich ja Werbeverbote auf die Fahnen geschrieben. Insbesondere den Grünen geht es um ein Verbot von Werbung für Zucker, Salz, fetthaltige Produkte, die sich an Kinder richtet. Wir alle wollen ja, dass Kinder sich gesünder ernähren und sich mehr bewegen. Was können wir Außenwerber denn eigentlich tun, angesichts der enormen Reichweite, die wir haben, um Kindern auch wirklich zu helfen und vielleicht auch den Eltern der Kinder zu helfen, dass sie sich mehr bewegen, dass sie sozusagen das, was wir so an sinnvollen Dingen als Gesellschaft anzubieten haben, auch wirklich an die Leute rankommt, die es angeht.
Ja, guter Punkt. Also ich glaube, weniger Verbot, mehr Aufklärung, mehr, ich sag mal, Themen zum Mitmachen, ausspielen, das glaube ich da, wo wir helfen können, ja, und was man auch unbedingt tun sollte. Das reine Werbeverbot als solches sehen wir naturgemäß kritisch, auch weil es so ein Bruch ist, ja. So die, weil, ich sag mal, jede Initiative für sich ist ja total nachvollziehbar. Ja. Also ob das schnelles Autofahren ist, ob das zu viel Zucker ist. Wir hatten in einer Stadt, die ich jetzt nicht nennen möchte, eine Initiative, da ging es um Dating-Plattformen, ja, weil man sagte, wir wollen keine Dating-Plattformen sehen, weil das der Aufruf zum Ehebetrug ist. Wo du sagst, ja, aus einer bestimmten Perspektive möglicherweise richtig. Ja, so, und die Frage ist jetzt, ne, über wie viel Werbeverbote, Kommunikationsverbote willst du in einer eigentlich ja freien Gesellschaft sprechen? Ist es da nicht besser, ja, an anderer Stelle anzusetzen? Ja, und eine ist zum Beispiel die Aufklärung, ja, ganz wichtiges Thema. Und da können wir natürlich mit Reichweite, absolut helfen.
Ganz zum Schluss, wir sind ja in einer Phase, in der es der Außenwerbung eigentlich richtig gut geht. Wir haben derzeit einen Marktanteil von 9,3%, was ja immer unser Mantra war, wir müssen irgendwann die 10% knacken. Wir machen jetzt heute mal keine Prognose, sondern die Frage, wie siehst du denn das Potenzial von Out-of-Home? Was glaubst du denn angesichts dessen, was wir derzeit an Entwicklungen haben, auch an Akzeptanz der Gattung, auch an Wachstum? Wohin können wir denn noch wachsen als Gattung?
Also wenn man es jetzt auf der Markt, also Marktanteilsebene sieht, dann würde ich sagen, dann sind 15%, ja, hört sich erstmal nicht so viel an, aber wäre nochmal die Hälfte mehr, sicherlich, ich sag mal, ein Platz, den ich glaube, den die Außenwerbung als solches gerechtfertigt hätte in dem Medienmix. Je nachdem, wie die Entwicklungen sind, die kann man jetzt alle nicht vorhersagen, kann es aber auch mehr werden. Ja, gerade wenn ich jetzt so an KI denke, wie man die einsetzt, ja, dass ich sag mal, perspektivisch in der Lage bin und das dann Schritt weiter, wie die programmatische Vermarktung heute, dass ich perspektivisch in der Lage bin, in Echtzeit die entsprechenden Screens mir auszusuchen zu der entsprechenden Frequenz, ja, wo Motive in Echtzeit abgeändert werden, die dann wiederum passen zum richtigen U-Bahnhof, richtige Zeit, richtiges Umfeld, dann kann ich mir vorstellen, dass das schon nochmal eine revolutionäre Entwicklung ist, wovon nochmal, wie bei der Digitalisierung, wie wir immer so sagen, die gute alte Außenwerbung, ja, am meisten am Ende von profitiert. Und dann ist 15% vielleicht sogar zu wenig in der Perspektive gedacht.
Alex, ich glaube ehrlich gesagt, eine Menge Potenzial und eine Menge Potenzial für ein zweites Gespräch. Aber heute soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank, Alex.
Sehr gerne.
Ja, das war Alexander Stotz, der Präsident des Fachverbands Außenwerbung. im Out of Home Podcast.